Die Frage ist, die haben Untersuchungen gemacht und das fand ich hochspannend, welche Momente unseres Lebens haben wirklich eine große Auswirkung? Wisst ihr, es gibt ja so, ich sag mal, Lutz kauft Brötchen. Hat auch eine kleine Auswirkung, ja? Nämlich die Familie kriegt ein paar Brötchen und vielleicht bringe ich noch, wenn ich ganz gut drauf bin, irgendeinem Freund ein paar Brötchen mit, hat das auch noch eine Auswirkung. Gut, aber diese Auswirkung hält sich in Grenzen. Jetzt gibt es aber Momente in unserem Leben, die haben eine viel größere Auswirkung. Die machen nicht nur mal eine kleine Freude, sondern die können eine riesengroße Zerstörung anrichten. Was ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau Stress habe? Wir haben Schwierigkeiten. Und ich sage euch mal, wie ich veranlagt bin. Ich schäme mich dafür, aber das ist wirklich so. Wir sind super lecker verheiratet, alles gut, über 25 Jahre, wirklich. Haben schon viel durchgestanden. Aber wenn wir Stress haben, nach spätestens 2-3 Tagen, wenn wir nicht geklärt haben, könnte ich mich scheiden lassen. Gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig bin ich dann so, boah, geh doch in die Wüste. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schrecklich? Solche Momente haben eine enorm große Bedeutung. Und wie oft ist das in solchen Momenten etwas gesagt oder nicht gesagt wird, ja, etwas getan oder nicht getan wird und dann nimmt das Unglück wirklich seinen Lauf. Und es ist nicht nur die Theorie, was Sie jetzt gerade sagen, sondern es ist Praxis. Wir lassen uns wirklich scheiden. Ne? Erstmal auf Trennung, probehalber und so, ihr kennt die ganzen Geschichten. So. Die haben rausgefunden, dass sie gesagt haben, was sind so die wirklich entscheidenden Momente, wo man ein entscheidendes Gespräch führen müsste. So, die entscheidenden Momente, haben sie gesagt, haben mehrere Komponente kommen da zusammen. Das eine ist, man hat unterschiedlichen Meinungen. Also, wenn wir in einer Situation sind, wo wir merken, wow, jetzt gehen die Meinungen hier ziemlich auseinander, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wir sagen müssen, oh, jetzt kommen wir in einen entscheidenden Moment hinein und müssten ein entscheidendes Gespräch führen. Jetzt haben die herausgefunden, es geht aber nicht nur um unterschiedliche Meinungen, sondern jetzt kommt noch eine Komponente hinzu und je mehr Komponenten hinzukommen, desto entscheidender wird der Moment und desto entscheidender wird das Gespräch, was geführt werden müsste. Wenn jetzt noch starke Gefühle hinzukommen, ja, es gibt so Situationen, da haben wir unterschiedliche Meinungen, aber Gefühle ist mir doch egal. Ja? Was geht es mich an, wenn irgendwie einer mir in einem Straßenverkehr einen Finger zeigt oder so? Ne? Da sage ich, komm. Es sei denn, wenn mich das schon ärgert, merkt ihr, jetzt wird es ein entscheidender Moment. Was könnte daraus alles passieren? Ne? Jetzt haben die gesagt, zu den unterschiedlichsten Meinungen, je unterschiedlicher die sind, desto entscheidender der Moment, je stärker die Gefühle sind, die jetzt noch empfunden werden, sei es Freude, aber auch Ärger, Wut, Zorn, also diese Verletzung, desto entscheidender wird der Moment und das Gespräch. Und jetzt kommt noch was hinzu. Je stärker, je größer das Risiko wird. Was heißt Risiko? Das Risiko ist also, welche Folgen das jetzt haben könnte. Also, wenn jetzt auf einmal meine Ehe auf dem Spiel steht, dann ist das hat dieser Moment ein enorm hohes Risiko für mich, für meine Frau, für unsere Kinder, in dem Fall für die Gemeinde. Ich würde sofort einen Dienst quittieren, ne? Kann ich nicht machen. So, für unsere Finanzen, für meinen Bankberater. Merkt ihr, das trägt ein enormes Risiko mit sich. So, und jetzt ist die Ansage, je unterschiedlicher die Meinungen sind, je stärker die Gefühle sind und je höher das Risiko ist, was wir haben, desto entscheidender ist der Moment. Und desto entscheidender wäre es jetzt, ein Gespräch zu führen. Und dann sagt er, von daher sind die entscheidenden Momente die Momente, wo wir ein schwieriges Gespräch haben. Habt ihr die Logik verstanden? Also mir hat das enorm mal geholfen, weil ich meine, man läuft so durchs Leben und man hat so die kleinen Ärgernisse und die großen Ärgernisse. So, und wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Und mir hat das schon mal geholfen, überhaupt zu verstehen, wenn ich jetzt in so einen Konflikt hineinkomme, wo ich merke, wow, die unsere Meinung sind jetzt wirklich unterschiedlich. Oder ich weiß es vielleicht noch gar nicht. Ich vermute, das ist ja immer, was man so vermutet auch. Ich habe es ja noch gar nicht geklärt. Ne? Kennt ihr diesen kleinen Clip oder so? Ne? Ist ein Mann, der will Bohrmaschine ausleihen. So von seinem Nachbarn. Ne? Macht sich so auf den Weg. Und jetzt überlegt er sich schon auf dem Weg, na, was wird der wohl sagen? So ungefähr. Ne? Wahrscheinlich sagt er, du hast mir auch noch nie geholfen oder so. Ne? Auf alle Fälle, ehe der an der Haustür seines Nachbarns ist, hat er schon so eine Vermutung aufgebaut, dass das eigentlich das riesengroße Arschloch ist, neben dem er wohnt, ne? Dass er schon wieder umdreht und gar nicht fragt. Also manchmal denken wir auch, wir haben unterschiedliche Meinungen, haben wir noch gar nicht geklärt. Aber wir gehen davon aus. Wir verbinden das vielleicht manchmal mit starken Gefühlen. Und ich merke, wow, jetzt die Beziehung könnte gefährdet sein. Und das könnte so und so viel Auswirkungen haben, dass ich heute merke, Lutz, du näherst dich einem entscheidenden Moment. Hab Acht. Jetzt reiß dich zusammen, knips die Lampe an. Jetzt mach nicht nur einfach Folge deinem Gefühl oder so, sondern jetzt denk nochmal richtig nach, was du jetzt machst. Also das war so das Erste aus dem Vortrag, was mir sehr gut gefallen hat. Überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, jetzt wird's spannend, jetzt wird's entscheidend und damit auch, dummerweise, jetzt wird's schwierig. Sie haben dann einen Kernsatz gebildet, was sie auch rausgefunden haben. Und ich habe den mal für mich so formuliert. Je schneller über ein Problem gesprochen wird, desto besser ist die Beziehung. Die haben nämlich rausgefunden, die haben viele Organisationen untersucht und so und haben gemerkt, die Organisation, wo das Problem auftaucht und es wird nicht drüber geredet. Und je länger die Zeit jetzt ist, bis drüber geredet wird, desto schlechter sind die Beziehungen in der Organisation. Das leuchtet ein. Ne? Wenn man das hört, sagt man, ja, klar. Ne? Wenn ich mit meiner Frau nach einem halben Tag drüber reden kann, ist, glaube ich, unsere Beziehung gut. Wenn ich erst nach einer Woche drüber reden kann, mein erster Pastor, mein Seniorpastor, mein Lehrpastor, war ein super Kerl, der hat mir mal gesagt, Lutz, wenn ihr ein Problem habt, und könnt innerhalb von 7 Tagen das Problem nicht alleine klären, holt euch eine dritte Person dazu. Der hat eine Gemeinde gebaut von 35 Mitgliedern bis auf über 1000 in Deutschland. Das war und ist eine richtige Nummer, das ist ein richtiger Kerl. Was meint er, was der in Ehen reingeguckt hat? Ohne Ende. Wie viel der getraut hat, wie viel Scheidung der miterlebt hat, wie viel Eheseelsorge der gemacht hat, unglaublich. Der hat mir gesagt, wenn er es in 7 Tagen nicht alleine geregelt kriegt, holt euch jemanden hinzu. Das ist nichts anderes, als was hier zusammengefasst wird. Also je langsamer, je länger es dauert, über ein Problem gesprochen wird, desto schlechter ist die Beziehung. Dann haben die noch was gesagt in dem Vortrag, fand ich auch super gut. Dass man über das Problem redet, also wenn man schnell drüber redet, ist noch kein Garant, dass das Problem gelöst wird. Ich gehe hier nochmal zurück. Man merkt das also dass drüber geredet wird, schnell drüber geredet wird, ist noch kein Garant, dass das Problem gelöst wird. Aber, er hat gesagt, ich kann euch garantieren, wenn ihr nicht drüber redet, dann wird es schlimmer. Also die Garantie haben wir. Also das hat was hiermit zu tun. Das Risiko bleibt immer. Also selbst wenn wir jetzt das entscheidende, das schwierige Gespräch führen und die Meinung klären, unsere Gefühle mit reinpacken und die Gefühle des anderen wahrnehmen, dann kann es trotzdem sein, dass die Beziehung auseinandergeht. So, das kann ja trotzdem sein. Also das Risiko bleibt immer. Ja? Nur die Sache war, je schneller ihr darüber redet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelöst kriegt. Je länger ihr wartet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimmer wird. Aber das stimmt. Also kann ich so nachvollziehen. Einfach nochmal mit dieser Betonung drauf. Leute, geht jetzt in schwierigen Gesprächen nicht aus dem Weg, sondern bemüht euch, möglichst zeitnah die Dinge zu thematisieren und auf den Tisch zu packen. Dann gab es in dem Film, muss ich ein bisschen erklären, einen wunderschönen Versuch. Und dieser Versuch wurde nicht von dem Wissenschaftler durchgeführt, sondern von seinem Sohn. Klar, ich war der, keine Ahnung, ich sag mal so 10 Jahre, mache ich wahrscheinlich nicht viel mit verkehrt. So, sein 10-jähriger Sohn hat einen Versuch gemacht. Und zwar hat er Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen oder aus seinem Freundeskreis. Und hat die also eingeladen und er hat vorher Brownies gebacken. Brownies sind so amerikanische Kekse, sage ich mal so, Brownies. Ne? Sehr bekannte amerikanische Kekse. Und zwar hat er einmal Brownies hingestellt, die waren ganz normal. Die schmeckten ganz normal, Brownies, süß, lecker, wunderbar. Und dann hat er aber selber welche gebacken und zwar hat er die richtig versalzen. Also da hat er richtig Salz reingekippt, ja. Muss ich dran denken, ich habe mal meine Mutter, ich wollte mal einen kleinen Streich spielen als Kind, meine Mutter hat einen riesen Obstsalat gemacht. Und ich habe Salz mit Zucker vertauscht gehabt, was mich da geritten hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Also was einem Jungen alles, oder sag mal, was mir alles durch den Kopf geht, ne? Ihr müsstet Angst haben vor mir, wirklich. Ich bin, zu was ich fähig bin. So, ja, ich seh, harmlos, ne? Sie wirkt immer so harmlos, ja. Ah, frag mal meine Mutter. So. Und die Nachbarn von damals. So. Und auf alle Fälle, ich habe es fertiggebracht, das Ding zu versalzen. Nun war es so, ja, Obstsalat kam als Nachtisch auf den Tisch und alle nehmen und du kriegst einen Würgereflex. Das ist wirklich so. Also versalzene Orangen zu essen und jetzt musste ich das aufessen nachher. Ja. Ich habe echt mit jedem gewürgt. Ich musste immer... Ach, doch, fürchterlich. So, auf alle Fälle, das hat er jetzt gemacht. Gute Brownies, böse Brownies. Versalzene Brownies. Jetzt hat er seine Freunde eingeladen und hat Folgendes gesagt. Da hat er, hey, also, diese Brownies, die kommen von meiner Oma. Nach dem Rezept von meiner Oma. Ich habe es für euch gebacken nach dem Rezept von meiner Oma und meine Oma ist verstorben. Merkt ihr? Oh, Oma verstorben, aber ihr Rezept. Und jetzt hat er noch jedem Kind nochmal einen Dollar gegeben, weil seine Eltern ihm gesagt haben, wenn du willst, dass andere Leute dich mögen, gib ihnen Geld. So. Also er hat jedem Kind noch einen Dollar gegeben. So, ne? So, dann waren die schon alle ganz glücklich. Und Mensch, jetzt die Brownie seiner Oma und so. Sagt er, so, jetzt dürft ihr probieren. Und so, jetzt haben sie erstmal so die normalen Brownies gegessen, alles gut. Und dann so die von der Oma. Und das ist unglaublich. Du guckst dieses Video an und das sind Kinder, ich sag mal so zwischen 5 und 10 Jahren. Und die essen alle die versalzenen Brownies, ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und die große Frage ist, warum lügen diese Kinder? Ist das eine Lüge? Sie zucken nicht mit der Wimper. Dann macht er noch Folgendes, dann sind sie nachher wieder draußen, sitzen alle auf der Reihe, dann nimmt er die Brownies, die versalzenen, und geht nochmal hin und macht einen Test. Und sagt, also ne, so ein bisschen, sie sitzen alle wieder draußen, also aus dem Experiment raus, jetzt geht er mit den versalzenen Brownies nochmal hin, mit der Schale, und sagt, hey, möchtest du noch einen Brownie? Und alle, buah! Da sind sie ehrlich. Die Frage ist, warum lügen wir bei versalzenen Brownies? In wie viel Sitzungen hast du gesessen und hast gedacht, was für ein Scheiß läuft hier ab? Das stimmt doch alles vorne und hinten nicht. Und du hast nichts gesagt. Kennt ihr das? Wie viele Gespräche hast du geführt in der Familie oder mitgekriegt und hast gedacht, boah, wenn jetzt nicht jemand was sagt, ich platze gleich. Und keiner hat was gesagt. Und du hast auch nichts gesagt. Kennt ihr das? Das hat mich so ins Herz getroffen. Und ich habe gedacht, wenn schon Kinder wegen dieser scheiß Brownies lügen, aber wenn die das schon wegen Dollar machen, wenn das Kinder schon machen, ich hätte immer gedacht, Kinder sind alle ehrlich. Die sagen noch, wie viel schlimmer sind wir Erwachsenen? Was lügen wir einander an und sagen nicht das, was wir wirklich denken, nicht die Wahrheit? Also das war für mich... Und für uns alle, für mich war dieser Video ein Hammer. Ich hoffe, beim nächsten Mal klappt das. Wollen dann nochmal weitermachen. Diese Frage, sag mal, wie kann das sein, dass wir uns so schwer tun, die Wahrheit zu sagen? Wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, liegt es eben genau daran, ich weiß um das Risiko. Ich möchte die Beziehung nicht gefährden. Ich möchte das Gesicht nicht verlieren. Ich möchte was weiß ich. Irgendwie, es hat ein Risiko, darüber zu reden, das schwierige Gespräch zu führen. Es hat ein Risiko für mich, für die Beziehung, für Wird mir die Freundschaft aufgekündigt oder was? Wahrscheinlich ist das das ganz, ganz große Problem, was wir mit uns rumtragen und weshalb wir davor zurückscheuen. Nur, was passiert, wenn wir es nicht machen? Dann sagt er, kann ich euch die Garantie geben? Das ist die Garantie, dann wird es schlechter. Es wird nicht besser. Ich habe noch einen Bibelvers dazu rausgesucht. Und ich fand es so schön, dass es in diesem Bibelvers erstmal nicht um unser zwischenmenschliches Miteinander in der Ehe oder in der Familie geht, sondern hier geht es erstmal um den Sohn Gottes, um Jesus selbst. Und ich fand das nochmal so berührend, dass in Johannes, im Johannesevangelium, also im Neuen Testament, wo so die Jesusgeschichte präsentiert wird, in Kapitel 1, Vers 14 über Jesus Folgendes gesagt wird. Er, der das Wort ist, also Jesus davon, der das Wort ist, ja, das muss man verstehen, Wort steht im Johannesevangelium für, Wort ist für die Wahrheit Gottes, die Leben schafft. Die Welt wurde, die Schöpfung wurde durch das Wort geschaffen. Gott braucht da nicht tausende Reagenzgläser und irgendwelche komischen Versuche zu. Wenn Gott redet, dann wird es. Wenn Gott sagt zum Sturm, schweig stille, dann wird der Sturm schweigen. Das ist unglaublich. Und genauso wird jetzt Jesus präsentiert. Das kleine Baby, was geboren wird. Er wird als das Wort Gottes, der die Wahrheit hat und die Kraft hat, dass Wahrheit Wirklichkeit wird. Wow. Nicht durch vieles Gezerre und Gezeter. Der sagt es. Und in einer Kraft, die er mit seiner Person abdeckt, sodass es wird. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Das ist dieses Geheimnis, das wir nie wirklich begreifen können. Die Wahrheit Gottes, die Kraft Gottes, wird winziges Baby Fleisch und Blut. Wir haben glücklicherweise immer so ein paar Babys hier bei uns. Bei mir werden jedes Jahr so Lämmer geboren, so diese kleinen Geschöpfe. So. Gott kommt ganz klein in diese Welt. Und trotzdem, er, der das Wort Gottes ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Ich meine, wie wollen wir Gott denn begreifen? Wie wollen wir auch die Sache mit den schwierigen Gesprächen denn begreifen? Vielleicht begreifen wir es theoretisch. Vielleicht begreifen wir es theoretisch. Aber mach das doch mal. Trag doch mal immer das Risiko. Immer wieder neu. Geh da doch mal immer wieder rein. Und du weißt genau, es wird Gespräche geben, die werden scheitern. Da kommt ein Negativergebnis raus erstmal. So, ne? Er lebte unter uns, er hat es uns vorgemacht. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit, die Ausstrahlung Gottes. Dieses so, wenn du, es gibt so Leute, da kommst du rein und du merkst, oder du begegnest ihnen, die haben eine Aura. Die haben Ausstrahlung. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt's: voller Gnade und Wahrheit. Ich finde das so Hammer. Voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, dann merken wir, aus dem kam die Wahrheit raus. Wir kennen ja so diese Halbwahrheiten, auch in schwierigen Gesprächen, da wird nur die halbe Wahrheit gesagt. Weil uns das andere ist uns zu unangenehm, aber sagen wir nur, die ist eigentlich eine ganze Lüge. Halbe Wahrheiten, ja? Wenn das dicke Ende nicht gesagt wird, ist eine halbe Wahrheit, ist eine ganze Lüge. Also wir verschweigen ja eher Wahrheit. Aus Jesus kam die Wahrheit raus. Das ist eine ganz andere Nummer. Wenn die Leute Jesus gesehen haben, dann kam die Wahrheit aus ihm heraus. Der hat den Leuten die Wahrheit gesagt, hat uns die Wahrheit gesagt. Aber voller Gnade. Voller Gnade. Der wird wahrscheinlich auch verletzte Gefühle gehabt haben. Der wird auch hoch unterschiedliche Meinungen gehabt haben mit Menschen. Hey, wenn Gottes Wahrheit auf meine Wahrheit trifft, dann gibt es Unterschiede. Und er trägt das Risiko. Aber er macht das Ganze voller Gnade. Können wir uns vorstellen, dass Gott ein wirkliches Interesse an uns hat? Er hat ein echtes Interesse. Wenn er mit uns redet, ich übertrage das mal so ein bisschen, dann setzt er sich hin. Und wenn wir stehen, steht er eben auf. Und er guckt dir und mir in die Augen. Der starrt nicht irgendwie einen blinden Punkt hinten an der Wand an. Er guckt dir, ist ein bisschen bildlich, aber er guckt dir und mir in die Augen. Der ist nicht auf dem Sprung, so wie ich auf dem Sprung bin. Krieg ein Telefonat, passt mir gar nicht. Nicht zu lange, ich muss weiter. Der bleibt am Apparat. Der sendet keine Signale, nun mach mal schnell. Er hat ein echtes Interesse. Er möchte wissen, was du und ich, was wir wirklich denken. Er möchte uns auf den Grund gehen. Und er möchte auch seine und unsere Gefühle nicht außen vor lassen. Gott kann sich freuen, er kann lachen, der kann auch zornig sein, das kann Gott auch. Und er möchte das nicht außen vor lassen, nicht um uns zu bedrohen, sondern um das entscheidende Gespräch mit uns zu führen, damit wir Klarheit kriegen, voller Gnade und voller Wahrheit. Sollen wir noch ein Beispiel? Könnt ihr noch? Ein Beispiel von Jesus? Weil ich finde, das war jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber wenn man nochmal so ein Beispiel hat, dann rückt einem das nochmal ein bisschen näher. Und zwar ist das Beispiel, Blätter, wo Jesus konfrontiert wird mit einer Gruppe, die das waren die Sadduzäer. Sadduzäer, es gab unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen bei den Juden, und die Sadduzäer, das waren so die Liberalen, ja, so die FDP-Wähler. So, ne? Die Modernen. Obwohl die FDP auch nicht mal modern ist, ne? Muss man vielleicht, manchmal sind andere Parteien viel, viel moderner, aber so, sie standen so für Aufbruch, für so, ne? Vorne an zu sein. Und unter anderem hatte das aber so ein paar Nebenwirkungen. Und eine Nebenwirkung war, dass sie nicht daran glaubten, dass die Toten auch verstehen könnten. Ne? Weil das ist jetzt, wenn du liberal bist und, obwohl, wenn du wirklich fortgeschritten bist, wirklich modern bist, dann musst du an Auferstehung glauben. Ne? Also, das passt jetzt an. Aber die konnten nicht an das Thema Auferstehung. Ich dachte nochmal, es ist interessant, Ostern kommt ja, Thema Auferstehung. So, und jetzt wollen sie Jesus ein bisschen in die Pfanne hauen. Und verwickeln ihn in ein Gespräch und erzählen ihm eine Geschichte. Nämlich, da ist eine Frau mit einem Mann verheiratet, und was passiert? Der Mann stirbt. Also ist die Frau Witwe, hat aber keine Kinder bekommen. Okay? Jetzt heiratet sie den Nächsten. Jetzt stirbt er auch. Sie hat immer noch keine Kinder bekommen. Jetzt heiratet sie nochmal, und das Ding geht so weiter, ich glaube irgendwie 7 Mal oder so, spielt ja auch keine Rolle, also. Für mich jetzt keine Rolle, vielleicht spielt es doch eine Rolle. Aber also ist eine theoretische Geschichte. Sie wollen Jesus aufs Glatteis führen. So, jetzt sagen sie so, jetzt passt mal auf, wir glauben ja nicht an die Auferstehung, aber du ja schon. Jetzt erklär uns doch mal bei der Auferstehung. Die Frau kommt jetzt wieder, stirbt nachher und kommt wieder zum Leben. Mit welchem Mann ist sie dann verheiratet? Ne? Ist ja erstmal, denkt man, clevere Frage. Muss man erstmal richtig drüber nachdenken. Ne? Wie ist denn das dann, wenn es eine Auferstehung gibt? Mit wem bist du dann verheiratet? So, jetzt sind sie aber an das Wort Gottes geraten, an Jesus. Und Jesus, ich finde das so Hammer, Jesus antwortet, jetzt ganz kurz und knapp. Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Fragezeichen. Also, Jesus hier. Ne? Unterschiedliche Meinungen. Sie wollen eigentlich Jesus von der Platte weg haben. Die wollen ihn eigentlich hinrichten. So, wollen eigentlich umbringen, der soll weg. Das sind echte Gefühle damit verbunden. So, und Jesus, der wurde ständig angeschossen, stand ständig im Kreuzfeuer, ständig haben sie versucht, ihn in die Pfanne zu hauen. Der wird sicherlich auch Gefühle gehabt haben. So, ne? Wird er wieder in die Pfanne gehauen. Jetzt von einer anderen Gruppe. Pharisäer wollten ihn schon in die Pfanne hauen, hohen Priester wollten ihn in die Pfanne hauen. So, ne? Jetzt kommen die auch noch an. Und er weiß, er trägt ein hohes Risiko. Man könnte ja sagen, wenn das jetzt hier schief geht, werden die mich hinrichten. Das ist ein hohes Risiko. Es geht um sein Leben. So, ne? Oder ich verliere diese Gruppe auch noch. Werde nicht meine Jünger. Ach, wie schade. Ich wollte doch eigentlich die Welt erretten. Er trägt ein hohes Risiko. Jetzt sagt er, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum? Was sagt er immer? Wisst ihr was? Ihr seid im Irrtum. Ihr habt einen Denkfehler. Der geht gar nicht groß auf die Geschichte erstmal ein. Sondern führt das entscheidende Gespräch voller Gnade, voller Wahrheit. Er sagt nicht, ihr seid blöd. Sagt er auch nicht. Er hat einen hohen Respekt, behält er immer noch. Er bleibt sachlich. Ganz interessant. Aber er spricht es erstmal überhaupt an. Seid ihr, auch als Frage, natürlich ist es eine rhetorische Frage, ist mir auch klar, aber es ist als Frage formuliert. Ja? Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum? Ihr sagt nicht, ey Leute, ihr seid total blöd. Oder so. Seid ihr nicht deshalb im Irrtum? Jetzt gleich als Erklärung, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Also er erklärt es ihnen auch noch. Das ist sehr gnädig. Also ob mir jemand sagt, du Idiot, oder sagt, hey, du liegst falsch. Und zwar aus dem Grund und aus dem Grund. Liegt ein himmelgroßer Weiter Unterschied. Er erklärt ihnen, was ihr Fehler ist. Einmal sagt er, ihr habt das Problem, dass ihr nicht keinen Zugang habt zur Bibel als Gottes Wort. Für euch ist es ein Geschichtsbuch, eine Dokumentation der vergangenen Ereignisse. Aber es hat nicht die Qualität. Ihr habt noch nicht erlebt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der dadurch zu uns redet, in unseren Alltag hinein. Ihr kennt das nicht. Rede mal mit Leuten heute über die Auferstehung. Die meisten denken ja so Reinkarnation, man kommt immer wieder, neues Spiel, neues Glück, ne, der ewige Kreislauf und so. Ja. Ich meine, warst du schon mal tot und bist wiedergekommen? Ich auch nicht. Wer soll es denn wissen von uns beiden? Wir wissen es alle nicht. Wir brauchen eine Offenbarung. Und jetzt sagt Jesus, hey, wenn ihr einen Zugang zu Gott hättet, hättet ihr auch einen Zugang zu seinem Wort, zur Bibel. Und dann würdet ihr merken, dass das lebendig wird. Und ihr würdet merken, es spricht in euer Leben hinein. Auch zum Thema Auferstehung. Weil das können wir alle nicht wissen. Aber Gott kann es wissen, wenn es ihn denn gibt. Und er kann es uns erklären, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Also ihr habt keinen Zugang dazu. Und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Also er erklärt es ihnen. Er sucht dieses Entscheidende, dieses Wichtige, dieses Schwierige, Gespräch dringt darauf vor, aber er macht es voller, finde ich, voller Gnade und voller Wahrheit. Und jetzt erklärt das ihnen noch mehr, was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft. Ich will euch das nochmal gerade erklären, sagt Jesus. Ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen. Ihr sollt es auch verstehen können. Ich habe noch einen Vers übersprungen. Erstmal Vers 25. Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Das ist doch, stell dir mal vor, ich kann mir ja nicht vorstellen, unverheiratet zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber viele müssen das nun mal. Und das ist für den einen oder anderen ganz bestimmt nicht einfach. Ganz bestimmt nicht. Und man könnte im Leben darüber verzweifeln. Kannst auch an der Ehe verzweifeln. Also die einen, die wollen gerne heiraten, die anderen wollen irgendwie da gerne loswerden. So, ne? Also das gibt's ja nun auch mal alles. Und jetzt sagt er, bei dem ganzen Ärger, mit dem ihr euch herumärgert und so, ne? Und boah, wisst ihr was? Auferstehung der Toten, mal wie die Engel. Da wird nicht mehr geheiratet und verheiratet. Ihr werdet einfach glücklich sein, ihr werdet vollkommen sein. Ihr werdet zwischenmenschliche Gemeinschaft haben in einer Intensität, in einer Klarheit, mit Wahrheit und Gnade, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. In einer Vielfalt, in einer Breite. Ihr werdet Menschen begegnen, mit denen könnt ihr sofort wieder anknüpfen, als würdet ihr euch schon seit einer Ewigkeit kennen. Ihr könnt richtig mit ihnen zusammen sein. Es wird anders sein, als ihr das bisher hier auf der Erde erlebt. Wow! Sondern wie die Engel im Himmel. Was für eine Wahrheit, was für ein Trost, was für eine Hoffnung. Das ist neu modern. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, jetzt habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen, also Gott zeigt sich Mose durch einen brennenden Dornbusch, offenbart sich ihm dort, der Unsichtbare wird ein Stück weit sichtbar. Dort steht, dass Gott zu Mose sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wow, ich hätte das immer anders verstanden. Ich habe gesagt, naja, erst war er der Gott von dem, dann war er der Gott von dem. Und er sagt, was das heißt? Ich bin von allen dreien gleichzeitig der Gott, ob sie leben oder schon tot waren. Ich bin immer noch deren Gott. Also hier, Gott ist doch nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. So, er bringt es schon auf den Punkt. Aber ich fand nochmal voller Gnade und Wahrheit. Ich finde das so schön, nochmal gerade bei diesem Thema von uns, von unseren Streitigkeiten in der Ehe, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Beruf und so, mal ein Stück weit wegzukommen. Um dann auch wieder ordentlich hinzukommen, aber erstmal zu Jesus zu kommen und sagen, hey, da haben wir den, der voller Gnade und Wahrheit ist. Und wir können lesen und wir können erleben, auch mit ihm in unserem Leben heute, wie das funktioniert. Und ich kann seine Hilfe in Anspruch nehmen in den schwierigen Gesprächen. Dass ich es nicht auf die lange Bank schiebe. Das ist schon mal ein erster, ne? Überhaupt mal merke, dass ich überhaupt mal hingucke und sage, sag mal, was ist hier überhaupt los? Oh, starke Gefühle, ja. Unterschiedliche Meinungen, könnte sein. hohes Risiko, könnte wahrscheinlich auch möglich sein oder so. Ne? Ich sage, oh, Alarm, 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 richtig hingucken und jetzt sagen, jetzt Mut. Ich sage, nicht erst übermorgen, sondern komm, ich rufe ihn mal gerade an. Oder geh auf ihn zu. Frag, du, kann ich gerade vorbeikommen? Ich würde gerne nochmal mit dir reden. Weil nicht auf die lange Bank, haben wir es immer noch nicht gelöst. Sondern die Lösung kommt dann beim nächsten Mal. Aber bis dahin schon mal. Ich glaube, das hat diese Botschaft, das ist unsere Überzeugung, hat eine hohe Bedeutung für uns als Menschen und auch als Gemeinde. Wenn wir das, wenn Gott uns diese Gnade schenkt, dass wir in Gnade und Wahrheit die entscheidenden, schwierigen Gespräche miteinander führen können, in der Kleingruppe, in den Dienstbereichen, weil da führt man sie am meisten, weil da haben wir, haben wir auch die Beziehung zu. So, ne? Ich glaube, wir werden Gnade und Wahrheit in unserem Leben erleben. Wir werden Gott selbst noch mehr erleben als bisher. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Sie spüren, erleben, die wird sich unter uns ausbreiten. Wir werden Freude haben. Wir werden Vitalität erleben. Wir werden hoffnungsvoll sein. Wir werden Beziehungen heilen, also Heilung von Beziehungen erleben. Wir werden Persönlichkeitsveränderung und Wachstum erleben. Okay? Voller Gnade und Wahrheit. Jesus, es gibt diese entscheidenden Momente in unserem Leben, die gibt es. Und wir kennen alle die Momente, wo es schiefgelaufen ist. Wo wir vielleicht auch mit Reue oder auch mit Zorn und Ärger oder auch Resignation zurückdenken. Bah. Und jetzt trittst du auf und du lockst uns mit Gnade und mit Wahrheit. Bei dir ist beides. Und wir sagen, Herr, wir kriegen es von uns aus nicht hin. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wort, die Wahrheit und wir brauchen auch die Kraft, es umzusetzen. Wir brauchen Wort und Kraft. Und durch dich, Jesus, können wir zu beidem den Zugang bekommen. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir das Wort verstehen, die Wahrheit und auch die Kraft, es zu tun. Wir bitten dich darum, dass du es uns nochmal mehr zueignest, dass du dich offenbarst, dass du uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass du die nötigen, schwierigen Gespräche auch mit uns selbst erstmal führst, damit wir auf die Reihe kommen, um dann die Gespräche zu führen, die wir führen sollen, miteinander. Bitten dich darum, deine Gnade und deine Wahrheit. Amen.